ARD.
Mit der NATO-Operation Baltic Sentry werden wir den Schutz der Ostsee und der kritischen Infrastruktur auf dem Meeresboden verbessern.
Bundeskanzler Scholz hat mit der dänischen Regierungschefin Frederiksen über die Bedrohung aus Russland gesprochen.
In der Ukraine fürchten NGOs wegen des Zahlungsstopps der USA um ihre Existenz.
Wir fragen, welche Folgen Trumps Entscheidung, fast alle US-Auslandshilfen zu stoppen, noch hat.
Russland hat zum ersten Mal seit dem Assad-Sturz eine Delegation nach Syrien geschickt.
Und am Donnerstag soll, laut Vereinbarung, die Hamas weitere israelische Geiseln freilassen.
Hallo, ich bin Petra Mittermeier.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Wir beginnen mit dem jüngsten Vorfall in der Ostsee. Es gibt wieder ein zerstörtes Datenkabel. Fassen wir doch mal den Stand der Dinge kurz zusammen.
Die Fälle häufen sich, kann man sagen. Das Ganze ging ja im November los mit einem Schaden an einem Ostsee-Glasfaserkabel zwischen Helsinki und Rostock. Die Ursache ist da immer noch unklar. Die Behörden in gleich mehreren Ostseeländern gehen dem Verdacht nach, dass Schiffe die Kabel am Meeresgrund absichtlich mit ihren Ankern beschädigt haben. Und auch beim neuen Fall, jetzt vom Sonntag, steht ein Sabotageverdacht im Raum. Ein Kabel zwischen Lettland und der schwedischen Insel Gotland wurde beschädigt, wieder auf dem Grund der Ostsee. Die NATO hat wegen der Serie dieser mutmaßlichen Sabotageakte verstärkte Patrouillen angekündigt. Mit Kriegsschiffen, Aufklärungsflugzeugen, Satelliten und Drohnen will das Verteidigungsbündnis bei der Mission Baltic Sentry das Seegebiet besser überwachen.
Darüber und auch allgemein über die aktuelle Sicherheitslage hat Bundeskanzler Scholz heute mit der dänischen Regierungschefin Frederiksen in Berlin gesprochen. Dazu Christina Nagel.
Schon um 8 Uhr am Morgen empfängt Kanzler Olaf Scholz die dänische Ministerpräsidentin. Er nimmt sich Zeit für sie in einer turbulenten Woche zwischen Wahlkampfauftritten und letzten Entscheidungen des Bundestages. Das Treffen ist ganz offensichtlich dringlich. Es geht um die aktuelle Sicherheitslage. Gerade erst ist wieder ein Unterseekabel in der Ostsee beschädigt worden. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um einen Sabotageakt handelt. Wieder ist von der russischen Schattenflotte die Rede, von hybriden Attacken. Es geht um völkerrechtswidrige Machtansprüche, nicht nur vom russischen Präsidenten Putin. Es geht um die Unverletzlichkeit von Grenzen.
Das Prinzip muss gelten für alle. Das habe ich von dieser Stelle aus vor ein paar Tagen ja noch einmal deutlich gemacht. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. To whom it may concern.
Derjenige, den der letzte Satz betrifft, wird namentlich nicht erwähnt, weder vom Kanzler noch von der dänischen Ministerpräsidentin. Trotzdem ist allen klar, wer gemeint ist: Donald Trump. Der US-Präsident hat mehrfach erklärt, Dänemark dazu bringen zu wollen, Grönland an die USA abzutreten, zur Not auch mit Druck, zum Beispiel durch zusätzliche Zölle. Eine Drohung, die die dänische Regierung ernst nimmt. Weil vieles, was sicher schien, nicht mehr sicher sei, müsse Europa geschlossen zusammenstehen, fordert Ministerpräsidentin Frederiksen. Wir müssen etwas tun. Wir brauchen ein stärkeres und entschlosseneres Europa, das mehr als bisher auf eigenen Füßen steht und in der Lage ist, die europäischen Interessen zu verteidigen und zu fördern. Es geht darum, eine Antwort zu finden auf die Frage, was Europa den Gebietsansprüchen des US-Präsidenten entgegensetzen kann. Es geht aber auch darum, sich generell mit Blick auf die allgemeine Sicherheitslage besser aufzustellen. Am Montag wollen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs zusammensetzen, um über Rüstungskooperationen, den Schutz kritischer Infrastruktur und Verteidigungsinitiativen zu sprechen.
Zu diesen Verteidigungsinitiativen gehört ja sicher auch die Unterstützung der Ukraine.
Ja, und da ist immer noch unklar, wie es mit den militärischen Hilfen der USA unter Donald Trump weitergeht. Bereits entschieden hat der US-Präsident, fast alle Auslandshilfen auszusetzen und erstmal zu überprüfen. Das betrifft laut Präsident Zelensky die Militärhilfen für die Ukraine wohl nicht, aber ukrainische Nichtregierungsorganisationen fürchten um ihr Überleben, weiß Rebecca Barth. Sie beruft sich auf das Online-Medium Kiew Independent.
Betroffen seien demnach eine ganze Reihe zivilgesellschaftlicher und humanitärer Organisationen in mehreren Regionen des Landes. Unter anderem die Organisation Veteran Hub, die sich seit 2018 um die Unterstützung von ukrainischen Veteranen und ihren Angehörigen kümmert. Oder auch Projekte, die unabhängigen Journalismus in der Ukraine fördern. Sollte die finanzielle Unterstützung aus den USA tatsächlich für 90 Tage ausgesetzt werden, so könnten Medienschaffende nicht mehr mit kugelsicheren Westen, Helmen oder Erste-Hilfetaschen ausgerüstet werden, berichtet der Kiew Independent. Die militärische Unterstützung sei vom Zahlungsstopp jedoch nicht betroffen, betont der ukrainische Präsident Selenskyj noch am Wochenende auf einer Pressekonferenz.
Gibt es denn sonst schon Folgen, die das Aussetzen der US-Auslandshilfe hat, also zum Beispiel im Nahen Osten?
Ja, da haben uns heute Informationen aus Syrien erreicht, die ziemlich beunruhigend klingen, und zwar von Charles Lister, einem Syrien-Experten am Middle East Institute in Washington. Und er berichtet davon, dass Trumps Hilfsstopp dazu geführt hat, dass in Syrien viele Gefängniswärter nicht mehr bezahlt werden. Da geht es wohl um tausende inhaftierte IS-Kämpfer, die freikommen könnten, weil sie nicht mehr bewacht werden, also weil viele Gefängnismitarbeiter nicht mehr zur Arbeit kommen.
Dann bleiben wir doch gleich in Syrien. In der Hauptstadt Damaskus ist heute zum ersten Mal seit dem Sturz von Machthaber Assad eine russische Delegation zu Besuch. Unter Assad gab es ja enge Verbindungen zwischen beiden Staaten. Russland war jahrelang im syrischen Bürgerkrieg ein enger Verbündeter von Assad und hat ihm politisches Asyl gewährt. Was wollen die Russen jetzt in Syrien erreichen?
Russland geht es vor allem darum, dass es seine Militärbasen in Syrien weiterhalten kann. Unter der neuen syrischen Führung ist das nicht klar. Letzte Woche hatte Syrien schon die Verträge mit einer russischen Firma gekündigt, die den Mittelmeerhafen Tartus betrieben hatte. Der ist eigentlich Russlands einzige Anlaufstelle für Reparaturen und Nachschub im Mittelmeer. Und dann gibt es noch den Luftwaffenstützpunkt Khmeimim in der Nähe der syrischen Hafenstadt Latakia, ein wichtiges Drehkreuz für militärische Aktivitäten der Russen in Afrika.
Und damit schauen wir jetzt in den Gazastreifen. Die 42-tägige Waffenruhe zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas scheint weiter zu halten. Den 10. Tag in Folge schweigen heute die Waffen. Gleichzeitig kehren Hunderttausende vertriebene Palästinenser in ihre Wohnungen und Häuser im Gazastreifen zurück, beziehungsweise in das, was davon noch übrig ist. Die Hamas hat immer noch etwa 90 israelische Geiseln in ihrer Gewalt. Für Donnerstag ist die Freilassung von 3 weiteren Frauen geplant. Was ist über sie bekannt?
Bisher hat die Hamas erst 2 der 3 Namen veröffentlicht. Eine von ihnen ist Arbel Yehud, eine 29-jährige Zivilistin, die laut Medien Verwandtschaft in Deutschland hat. Sie war am 7. Oktober 2023 zusammen mit der Familie ihres Verlobten aus einem Kibbutz entführt worden. Ihr Bruder wurde bei dem Hamas-Angriff getötet. Und die 2. Geisel, die am Donnerstag freikommen soll, ist Agam Berger, 20 Jahre alt. Sie hat ihren Dienst beim israelischen Militär abgeleistet, als sie auf einem Stützpunkt an der Grenze zum Gazastreifen als Geisel genommen wurde. Über die Identität der 3. Frau ist noch nichts bekannt. 7 weibliche Geiseln waren ja an den vergangenen beiden Wochenenden nach Israel zurückgekehrt. Und vereinbart ist, dass während der Waffenruhe 33 Geiseln freikommen. Seit gestern wissen wir aber, dass 8 von ihnen nicht mehr am Leben sind. Und was parallel ja auch noch läuft, im Gegenzug entlässt Israel nach und nach insgesamt 1.900 Palästinenser aus dem Gefängnis.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Petra Mittermeier aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.